Schalke dreht in Paderborn ein 0:2, gewinnt 3:2 und hat die Rückkehr in die Bundesliga jetzt so gut wie sicher. Eigentlich müsste man sagen, Schalke ist zurück, aber so einfach ist das natürlich auch nicht, denn zum einen ist Schalke Schalke und zum anderen sind erstklassig werden und bundesligatauglich sein dann auch nochmal zwei verschiedene Dinge.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Carsten Kulawik, RTL-Reporter, Schalke-Experte und Rudi Assauer, Biograf. Carsten, ich grüße dich.
Glück auf, lieber Malte. Ich trinke meinen Kaffee aus einer Schalke-Tasse. Besser geht's gar nicht als Spitzenreiter nach dem Sieg. Ich hätte nicht besser in die Woche starten können. Und jetzt noch unser Podcast. Was will man mehr?
Besser geht's tatsächlich nicht. Dein Fanherz am Anschlag. Man sieht im Anschnitt, ich weiß nicht, ob man es nachher bei YouTube im Video sieht, auch ein Schalke-Trikot auf dem Sofa liegen. Für alle, die es nicht sehen, sei es gesagt, es ist da. Glaubst du sicher an den Aufstieg oder hast du trotzdem noch Restzweifel? Ich meine, ihr Schalker seid Kummer gewöhnt. Die Befürchtung am Ende doch nur Aufsteiger der Herzen zu werden, ist die irgendwo noch da?
Um Gottes Willen, Aufsteiger der Herzen, das ist jetzt ein Begriff, da werden Erinnerungen wach an früher, an 2001, bitte nicht. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr optimistisch. Das liegt daran, ich habe Schalke gegen Preußen Münster im Stadion live erlebt und ich glaube, dass die Spiele vor allem gegen Elversberg in Unterzahl zu gewinnen und dieses Spiel gegen Paderborn zu gewinnen nach einem 0:2 Rückstand, wo wir in der Vergangenheit wirklich aufgehört hätten, Fußball zu spielen und das Spiel auf jeden Fall verloren hätten, das ist jetzt auf jeden Fall anders. Das war das erste Mal, dass Schalke ein 0:2 noch in einen Sieg umwandeln konnte seit September 23. Rate mal, wer damals auch dabei gewesen ist. Gegen Magdeburg ein 4:3. Also da entsteht auf jeden Fall was. Ich bin, glaube ich, so gut gelaunt wie selten, wenn ich ein Schalke-Spiel sehe, weil ich immer diese Zuversicht habe. Und egal was passiert, denken wir gerade, das wird noch funktionieren und das ist, glaube ich, der große Unterschied im Vergleich zu den vergangenen Jahren bei Schalke.
Und auch von vor 25 Jahren, 2001, damals die Meisterschaft der Herzen. Du hast Rudi Assauer in einem Buch porträtiert. Rudi Assauer, Macher der Herzen, und hast da erklärt, wie die Schalke-Legende wirklich war. Hätte er jetzt das Ding auch schon abgehakt oder würde er auch noch sagen, aus leidiger Erfahrung, lieber erstmal warten, bis es wirklich durch ist?
Ja, ich glaube, Rudi Assauer hätte gemerkt, dass da was entsteht bei Schalke und hätte trotzdem auf die Bremse gedrückt, da bin ich mir sicher, und sich gedacht, das Ding ist wirklich erst durch, wenn es auch rechnerisch komplett durch ist. Die Erfahrung hat er 2001 gemacht. Ich habe das Buch zufällig hier liegen, Rudi Assauer. Macher der Herzen, wie die Schalke-Legende wirklich war, ist ein Herzensprojekt von mir, weil ich Rudi Assauer persönlich kannte und mir gedacht habe, zum 5. Todestag und 80. Geburtstag, den er 2024 gefeiert hätte, muss man ihn noch einmal würdigen und vor allem die Frage beleuchten, wie war er eigentlich als Manager? Was hat ihn ausgezeichnet? Wie hat er getickt? Und wie war er vor allem auch als Mensch? Weil es da schon eine Diskrepanz gab zwischen der öffentlichen Rolle, dieses Macho-Bild, was er verkörpert hat, und gleichzeitig eben dieser sehr weiche Kern, den er hatte. Und das ist eben mit sehr vielen rührenden Gesprächen entstanden, unter anderem mit Hüb Stevens, mit Christoph Daum oder mit Rainer Kallmund.
Hast du auch mit Rollo Fuhrmann gesprochen?
Selbstverständlich habe ich auch mit Rollo Fuhrmann gesprochen, letztens hier noch zu Gast gewesen.
Ganz genau.
Der Meistermacher von Schalke. Rollo war übrigens auch mit dabei bei der Buchpremiere auf Zeche Hugo. Damals war auf jeden Fall eine sehr tolle Geschichte. Da ist Rollo extra aus dem Norden angereist und er sagt selbst, er ist der Reporter der Schmerzen. Meister der Herzen, Reporter der Schmerzen. Ein bisschen passt das schon, aber ist natürlich auch eine gewisse Kultfigur. Denn ohne ihn wäre Schalke nicht mal für 4 Minuten Meister.
Das ist in der Tat richtig. Und zur Rettung aller Schalker Aufstiegsträume, er wird wahrscheinlich nicht in den Stadien sein. Jetzt in den 3 ausstehenden Spielen, in die Schalke natürlich mit 6 Punkten Vorsprung auf Platz 2 geht, mit 7 Punkten Vorsprung auf Platz 3, mit 11 Spielen in Folge ohne Niederlage. Seit dem 8. Spieltag durchgehend stehen sie auf einem Aufstiegsplatz, überzeugen ja mittlerweile auch fußballerisch. Also ich glaube, das Ding könnte nicht mal Rollo Fuhrmann jetzt noch an die Wand fahren.
Um Gottes Willen. Aber liebe Grüße an Rollo. Auf jeden Fall ein super Typ.
Auf jeden Fall.
Jetzt am Wochenende hat Sebastian Save, falls du den Namen kennst, Marathonläufer, den Weltrekord geknackt. Zum ersten Mal ist ein Mensch den Marathon in London in unter 2 Stunden gelaufen. Passt perfekt zu Schalke. Die schaffen gerade auch Unmenschliches. Ist das eine Brücke?
Oh, mega. Vor allen Dingen, weil es ja was Extremes ist und Schalke liebt die Extreme. 3:2 in Paderborn nach 0:2 Rückstand. Das zeigt aber auch, Schalke braucht irgendwo so das Extrem. Ne? Ist das jetzt ein Zeichen von Reife aus deiner Sicht, dass sie so ein Ding noch drehen und so zurückkommen? Oder ist das irgendwo auch ein Warnsignal?
Es ist sicherlich ein Zeichen von Reife, dass Schalke immer wieder zurückkommt und sich vor allem auch nicht irritieren lässt. Und ich glaube, das ist die Handschrift von Miron Muslic, der sehr wohl Schalke einstellen kann auf verschiedene Gegner, ob sie hinten drin stehen, ob sie selber das Spiel machen oder mitspielen. Schalke lässt sich nicht verunsichern. Und auch das habe ich beispielsweise gegen Münster gemerkt in der Anfangsphase, so die ersten 20, 30 Minuten. Ganz viele Chancen, aber wir machen das Tor nicht. Und trotzdem bleibt die Mannschaft cool, vertraut in die eigenen Fähigkeiten und irgendwann ist dann der Dosenöffner da und Schalke geht in Führung und gewinnt auch die Spiele. Und gleichzeitig auch im Spiel gegen Paderborn muss man sagen, nach 0:2 dann so zurückzukommen und das Spiel am Ende auch zu gewinnen. Es war eine sehr zähe Partie in der zweiten Halbzeit, muss man dazu sagen. Beide Mannschaften haben so ein bisschen abgewartet und gelauert und gehofft, dass das andere Team den ersten Fehler macht. Und gleichzeitig diesen Stiefel so souverän runterzuspielen und immer an die Fähigkeiten zu glauben. Das ist Schalke im Jahr 2026 und deswegen wird Schalke auch verdient aufsteigen. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen, weil diese Qualität hat den Verein über viele Jahre nicht mehr ausgezeichnet. Und überhaupt, wenn wir vielleicht in die Tiefe gehen mit dem Gesamtkonstrukt, was da im Verein gerade los ist, was da entsteht, das macht auf jeden Fall schon sehr großen Spaß und so viel Spaß wie schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Aber es muss natürlich auch noch ein bisschen was weiter entstehen, weil so eine 0:2 Rückstandsgeschichte, die kann den natürlich im Oberhaus bei der größeren und härteren Konkurrenz natürlich auch komplett um die Ohren fliegen.
Auf jeden Fall. Also wenn Schalke den Weg in die erste Liga schafft, musst du auf jeden Fall dich verstärken. Da muss man auf allen Positionen nachlegen. Aber es darf jetzt nicht diesen ganz großen Umbruch geben. Mhm. Diesen Fehler hat man aus meiner Sicht 2022 gemacht. Damals nach dem Aufstieg in die erste Liga ein komplett neues Team an den Start gebracht. Ich glaube, im Vergleich zum Aufstiegsspiel gegen St. Pauli und dann im Vergleich zum ersten Spieltag in der ersten Liga nur noch 3 Spieler in der Startformation. Die anderen waren neu. Und das hat, glaube ich, dann auch nicht so richtig funktioniert, obwohl man natürlich auch dann in der Rückrunde mit Thomas Reis eine riesen Aufholjagd gestartet hat, fast noch am letzten Spieltag gegen Leipzig das geschafft hätte, in der Liga zu bleiben. Aber so eine Mischung aus neuen Spielern, aus Verstärkung und gleichzeitig diesen Kern behalten zu können, dieses Konstrukt und vor allem auch, ja, diese Grundordnung beizubehalten, das wäre auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig.
Gucken wir gleich natürlich noch mal ein bisschen genauer drauf.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Wenn du aber nochmal zurückblickst, vor 11 Monaten, das war ja historisch schlecht. Schlechteste Saison der Vereinsgeschichte, Platz 14 der zweiten Bundesliga. Zwischendurch war ja schon befürchtet worden, ob es tatsächlich vielleicht sogar in Liga 3 gehen würde. Hast du da an so eine, ja, muss man ja wirklich sagen, Wiederauferstehung geglaubt?
Auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, auch jeder Schalker, der das gesagt hätte, im nächsten Jahr steigen wir auf, der wäre für bekloppt erklärt worden. Und auch zu Recht, weil ich das noch sehr genau weiß, wie wir wirklich große Abstiegssorgen hatten und uns gedacht haben, um Gottes Willen, wenn dieser Verein jetzt wirklich in die dritte Liga absteigt, was bedeutet das? Also das wäre auf jeden Fall der Super-GAU, weil man sicherlich auch viele Mitarbeiter nicht mehr hätte halten können. Man hätte komplett bei Null anfangen müssen wahrscheinlich auch, und das wäre auf jeden Fall sehr schwer gewesen. Über Jahre wäre man dann nicht mehr oben rangekommen, und dann macht Schalke diesen Move und vor allem Frank Baumann diesen Move und man holt Miron Muslic, den auch niemand auf dem Schirm hatte, also auch Top-Manager in der Bundesliga. Das hat ja Horst Held selbst gesagt, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. So einen mutigen Schritt zu gehen, der am Ende sich so auszahlt, und Schalke war immer bekannt dafür, innerhalb von Spielzeiten die Trainer mehrfach zu wechseln. Man hat so eine Kontinuität jetzt in dieser Saison drin, und das auch völlig zu Recht. Dieser Mann ist wirklich ja ein Glücksfall für Schalke, ist ein absoluter Gewinn, ist ein Kumpeltyp, gleichzeitig Autoritätsperson und hat auf jeden Fall auch immer so die richtigen Worte auf den Lippen, rhetorisch unfassbar stark. Also dieser Mann passt perfekt zu Schalke. Ich möchte jetzt nicht persönlich werden, wenn wir aber das vergleichen mit Case von Wonderen, mit Karel Geratz, auch Frank Kramer. Das waren für sich sicherlich gute Fußballlehrer, aber sie haben, glaube ich, Schalke nicht verstanden. Und man muss auch in gewisser Form dieses Publikum, diese Arena anzünden. Und da merkt man das gerade, wie sehr Miron das lebt und auch selbst mit vor die Kurve geht und mitfeiert und mitjubelt und die Spieler herzt. Also er ist wirklich auch Teil des Ganzen und ein sehr wichtiger Teil. Und ich glaube, dass das merken auch die Spieler, dass er diesen Verein lebt. Und auch diese leichten Störfeuer, die es jetzt gegeben hat, ja, kriegt er neue Angebote, verlässt er vielleicht den Verein. Er hat die beste Aussage in der Pressekonferenz getätigt und gesagt, ich bin der glücklichste Trainer Deutschlands, weil ich bei Schalke sein darf. Und damit ist alles gesagt. Und da kriege ich ja fast Gänsehaut, wenn ich diesen Satz hier rezitiere. Unglaublich. Also dieser Mann muss auf jeden Fall noch einen sehr langen Vertrag bei Schalke kriegen, bitte.
Jetzt hat der Westen die Zeitung geschrieben, Schalke 04 ist von einem Trümmerhaufen labiler Fußball-Einzelgänger zu einem Vorzeigeteam mit einer herausragenden mentalen Stärke geworden. Also dank Miron Muslic.
Das muss man so sagen. Also natürlich gehört auch ein Staff dazu, natürlich gehört auch ein Team drumherum mit dazu. Und ich glaube, dass Frank Baumann, Juri Mölder, wo wir nochmal dieses Thema 97 Euro-Fighter, so ein bisschen diesen Retro-Charme mit im Verein hat. Maximilian Lüftel, der für das Scouting und für Transfers zuständig ist. Dazu Christina Rühl-Hamers, die seit vielen Jahren die Finanzen bei Schalke macht und auch sicherlich ohne Formelsammlung da genau weiß, wie Schalke auch finanziell funktioniert. Also man hat schon, um nur wenige Namen jetzt zu nennen, natürlich auch ein gutes Team drumherum, und die stärken Miron Muslic den Rücken. Und ich glaube auch, man hat hier und da das schon mal gesehen, ob es jetzt um Peter Remmert ging oder um einzelne Spieler, die dann doch keine Rolle mehr gespielt haben. Er ist auch ein Typ der klaren Worte, der auch sagen kann, dieser Spieler ist jetzt nicht mehr Teil der ersten Mannschaft, und das stellt dann keiner in Frage. Dann sagen alle, okay, wenn er das sagt, das wird schon stimmen. Und ich glaube natürlich auch in dieser aufgeheizten Schalke-Bubble, das ist natürlich auch ein sehr, sehr hitziges Umfeld, da immer wieder diese klaren Worte zu finden und wirklich immer sich so geradeaus zu äußern, das passt einfach perfekt zu diesem Verein. Und deswegen hoffe ich auch, dass wenn es, und das wird kommen, in der Zukunft mal eine Phase geben wird, wo es sportlich dann nicht so läuft, wo die Ergebnisse ausbleiben, dass man trotzdem nicht nervös wird und genauso wie im Spiel gegen Paderborn jetzt auch nach einem 0-2 ruhig bleibt und sagt, komm, wir kriegen das hier noch irgendwie hin. Und in der Vergangenheit hat man ja auch nach einem 0-4 noch ein 4-4 geschafft.
Das stimmt.
Bei den Schwarz-Gelben. Also es geht alles, wenn man will.
Das legendäre Derby, wer erinnert sich nicht? Miron Muslic hat auch gesagt, dieses Spiel jetzt gegen Paderborn, das war also quasi das Sinnbild unserer Saison. Immer wieder kleine Schwierigkeiten, immer wieder Widerstände, Hürden, über die wir rüber mussten. Und wir haben es jedes Mal geschafft. Unter anderem natürlich dank der Mentalität. Aber Mentalität, ganz wichtig im Fußball, das wissen wir alle. Die Frage wird bei Borussia Dortmund regelmäßig gestellt. Die M-Frage, die ist da, glaube ich, sogar schon auf dem Index mittlerweile. Bei Schalke brauchen wir sie nicht stellen. Aber Mentalität, reicht das? Braucht das noch mehr Struktur für Liga 1? Wie würdest du es fußballerisch sehen? Auch wenn wir auch da sagen müssen, Hinrunde, defensiv, wichtig, kompakt und auch das Backbone sozusagen. Und jetzt fußballerisch geht es ja in eine bessere Richtung.
Wir müssen da, glaube ich, mehrere Themen aufmachen. In der Hinrunde defensiv stark. Und trotzdem hat Miron Muslic dann umgestellt, aus einer Dreierkette eine Viererkette gemacht. Mhm. Also das System geändert, das erfolgreiche System geändert, weil er gesehen hat, da geht noch mehr. Und dazu gab es unglaublich starke Neuverpflichtungen in der Winterpause. Auch sehr ungewöhnlich, muss man sagen, dass man im Winter dann so viele Spieler bekommt und die auch dann sofort einschlagen. Ob das jetzt ein Edin Dzeko ist, ob das Moussa Ndjai ist beispielsweise, ob das Oshish ist. Also es gibt, nur um auch da wieder wenige zu nennen, ganz viele Spieler, die sofort funktionieren, die sich sofort eingefügt haben im Gesamtkonstrukt bei Schalke 04. Dazu auch Sufi Elfausi, der von Aachen gekommen ist und auch wirklich eine überragende Saison spielt und sich wahrscheinlich vor Angeboten jetzt nicht retten kann. Aber das, was Schalke ausmacht, ist schon dieses Kämpfen, Kratzen, Beißen, aber auch sportlich und spielerisch hat sich das in der Rückrunde im Vergleich zur Hinrunde auf jeden Fall deutlich gebessert und eben auch weiterentwickelt. Und das zeigt ja auch, dass Schalke ein Verein ist und auch Schalke eine Mannschaft ist, die sich weiterentwickeln will und auch den nächsten Schritt immer gehen will und eben nicht mit dem zufrieden ist, so wie es jetzt gerade ist. Von daher glaube ich, dass auch in der neuen Saison Schalke da anknüpfen kann und hoffentlich da auch so weitermacht in diesem Stil. Aber es werden sicherlich auch, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, auch schwerere Zeiten auf Schalke dazukommen. Aber das sind wir ja gewohnt. Also wir sind leiderprobt. Deswegen werden wir auch das hinkriegen.
Du hast das Transferfenster im Winter angesprochen. Natürlich wirklich ungewöhnlich, so viele Spieler reinzuholen, aber der Outcome natürlich auch. Ist es von daher gut, dass da vielleicht schon so viel passiert ist, dass im Sommer ja nicht unbedingt mehr so viel passieren muss, auch wenn nicht alle Spieler wahrscheinlich bleiben werden, Dzeko zum Beispiel?
Das ist nämlich dieser Punkt. Also wir müssen gucken, wen können wir halten, mit wem wird es dann nicht weitergehen. Hot Take von mir. Ich glaube, Edin Dzeko hat jetzt so Blut geleckt und auch, dass er einige Spiele jetzt nicht mitspielen konnte. Er kann ja wahrscheinlich gegen Düsseldorf wieder mit dabei sein nach seiner Verletzung. Hot Take, Edin Dzeko schießt Schalke in die erste Liga. Das wäre auch eine perfekte Schlagzeile. Aber ich glaube, dass er vielleicht sagt, komm, ein Jahr mache ich noch, dann bin ich 41. Hat bei Claudio Pizarro auch funktioniert und baut vielleicht einen zweiten jüngeren Stürmer auf in der neuen Saison, in der ersten Liga möglicherweise. Aber wenn es mit ihm nicht weitergeht, man muss halt einfach gucken, wie man sich da aufstellt. Christopher Antwi Adjei wird ja nicht mehr bei Schalke bleiben. Von ihm möchte man sich trennen. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch einige Fragezeichen. Ne? Wenn auch die Liga-Zugehörigkeit dann geklärt ist, dann wird sicherlich noch einige Gespräche geben. Aber ich bin mir sicher, dass da im Hintergrund schon sehr viel gebastelt wird und auch sehr viele Gespräche schon laufen. Aber ich glaube, wenn du diese Euphorie siehst und auch das, was auch wieder in Paderborn in der Fankurve los gewesen ist, das kann kein Spieler kalt lassen, der gerade vor der Frage steht, bleibe ich bei Schalke oder gehe ich möglicherweise zu einem Verein, wo ich ein bisschen mehr Geld verdiene, aber ein ganz anderes Umfeld habe. Hier sehe ich, hier entsteht was und so eine gewisse Fußballromantik, die wünsche ich mir, die ist ein bisschen abhanden gekommen, teilweise auch die letzten Jahre, wo wir wirklich auch mal Spieler hatten, die, glaube ich, nur aufs Geld geschaut haben und denen Schalke egal gewesen ist. Das hat man jetzt gerade nicht und deswegen ist mein innigster Wunsch, wenn Spieler überlegen, vielleicht gehe ich woanders hin, auch so in Richtung Sufi Elfausi möglicherweise, komm, mach doch noch mal ein Jahr auf Schalke, weil das, was da los ist in der Kurve und das, was in der Arena auch los ist, das ist wirklich unvergleichlich.
Dzeko als Identifikationsfigur, als ja auch moralischer Führungsspieler natürlich ganz wichtig. Kannst du dir das wirklich vorstellen, jetzt also die Saison beenden, dann noch mal eine WM spielen, aber dann eher Stand-by-Profi, so wie Pizarro, weil du das Beispiel oder doch auch Stammspieler wieder, weil das war er ja zuletzt dann, bevor er sich verletzte.
Er muss da in sich selbst hineinhorchen wahrscheinlich. Wie viel geht noch, wie viel geht nicht, aber er ist mit seinen 40 Jahren ja wirklich topfit. Also das muss man sagen. Ihn hat nur eine rote Karte mal ausgebremst oder eben jetzt eine Verletzung. Aber ansonsten ist er wirklich spielerisch und auch körperlich unfassbar fit und auch eine unfassbare Verstärkung. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass er auch in der neuen Saison viele Spiele von Beginn an machen könnte. Vielleicht würde er natürlich auch so ein bisschen reduzieren. Aber der Grundgedanke ist zunächst einmal, wer so fit ist und dann auch was bewegen kann und auch Schalke in die erste Liga möglicherweise schießt, dass der nicht einfach aufhören will, das ist mir auch klar. Oder sagt natürlich, ich habe alles erreicht, mehr geht jetzt erstmal hier nicht und geht mit einem absoluten Legendenstatus. Mhm. Das könnte natürlich auch passieren. Aber Raoul war auch nicht nur ein Jahr auf Schalke. Also ich glaube, da geht noch was.
Der war aber auch ein bisschen jünger noch. Aber Dzeko war natürlich der Hoffnungsträger zum Winter. Und als er verletzt war, haben viele gedacht, na, ob das jetzt die Schalke Aufstiegseuphorie dann bremst. Aber da ist ja auch unter anderem Kenan Kameramann in die Bresche gesprungen. 13 Tore, 7 Vorlagen insgesamt. Der hat den Ausfall von Dzeko ganz gut kompensiert. Und wenn man auch da mal vor 11 Monaten guckt, wie er da vor den Fans stand, verhöhnt wurde als Teil dieser Mannschaft, die eben so schlecht war, da hat er gesagt in die Fernsehkameras, wir werden jetzt aufmarschieren und da werden wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall besser abschneiden. Er hat Wort gehalten.
Absolut. Kenan Karaman, richtiger Vorzeigekapitän, muss man auch dazu sagen. Das, was er alles auf Schalke schlucken musste und erlebt hat in den vergangenen Jahren und jetzt in dieser Saison sich so reinzuhängen. Also er hat Wort gehalten, muss man definitiv so sagen. Er hat auch der Mannschaft den Rücken freigehalten. Also ist jemand, der vorangeht und der auch in dieser neuen Rolle auch super funktioniert hat, wie ich finde. Also das, was Schalke auch ausgezeichnet hat jetzt in der Rückrunde, man hat, egal was passiert ist, welche Umstände dazugekommen sind, vor allem Widrigkeiten. Auch das hat Miron Muslic gesagt. Es gab 1 Million Hindernisse, die im Weg standen und Steine, die in den Weg gelegt wurden. Ob das eben Verletzungen waren, ob das Sperren gewesen sind, das hat Schalke nicht verunsichert. Man hat immer umgebaut und konnte dann eben mit einer anderen Mannschaft an den Start gehen. Und ich finde auch, dass durch die Verletzung von Edin Dzeko Musa Silla so ein bisschen wieder aufgeblüht ist. Mhm. Also man merkt einfach, egal wer gerade nicht kann, es wird aufgefangen. Und das kann eben auch ein Teil sein dessen, was am Ende für den Aufstieg gereicht hat.
Und das vielleicht dann auch reicht, um drin zu bleiben in der Liga. Da gucken wir natürlich auch gleich nochmal drauf. Aber Karaman, Zweitliga-Top-Niveau oder ist der auch einer, der in der Bundesliga dann tatsächlich führen kann auf dem Niveau? Er hat ja Bundesliga-Erfahrung, Hannover 96, glaube ich, ne?
Er hat Bundesliga-Erfahrung und deswegen kann ich mir das auch auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass er da auch in der ersten Liga funktionieren würde. Es gibt natürlich viele Spieler, die vielleicht eher in der zweiten Liga funktionieren, die in der ersten dann weniger erfolgreich sind. Beispielsweise Simon Terodde, wenn wir an einen anderen Schalker denken. Da bin ich auch gespannt, wie man in die neue Saison geht, wenn es denn zum Aufstieg gereicht hat. Wir reden ja immer noch ein bisschen im Konjunktiv, aber so ein bisschen Euphorie muss auf jeden Fall jetzt schon sein. Da bin ich wirklich gespannt. Also dass beispielsweise ein Elfhausi natürlich auch in der ersten Liga spielen kann, ist glaube ich glasklar. Loris Karius, über den haben wir noch gar nicht gesprochen heute. Loris, ein unfassbar starker Keeper, für mich der beste Zweitliga-Keeper, der einfach auch gezeigt hat, wie sehr er diesen Verein ins Herz geschlossen hat nach kürzester Zeit und der in der Vergangenheit ja auch viel mitmachen musste und auch viel erlebt hat und eben auch keine leichten Zeiten gehabt hat. Aber das ist auch jemand, der vorangeht und in vielen Spielen so stark pariert hat, so viel gehalten hat und so viel rausgefischt hat und Schalke auch sehr, sehr viele Punkte auch gerettet hat.
Der natürlich auch gern die Früchte seiner Arbeit jetzt ernten würde, um dann mit Schalke in der Bundesliga zu spielen. Aber Frau, Kind und das kommende Kind, die leben in Mailand. Kann das da vielleicht noch ein Problem werden aus deiner Sicht, dass er sagt, naja gut, nach so einer Saison werden sicherlich auch aus Italien Angebote kommen, dass er da doch schwach wird und dann eher zur Familie statt der Schalke-Familie wechselt?
Ich sage immer Mailand oder Madrid, Hauptsache Schalke.
Ja.
Also natürlich private Facetten spielen immer eine Rolle. Das ist auf jeden Fall klar. Ich glaube schon, dass sie es in der Vergangenheit jetzt auch gut gemanagt haben und auch gut hinbekommen haben und die Frau ja auch häufig da gewesen ist. Also Mailand und Schalke sind jetzt nicht so weit auseinander, als dass man das jetzt auch nicht irgendwie bewältigen kann. Mhm. Deswegen bin ich da auch guter Dinge, dass er das schaffen könnte. Aber klar, 100% wissen können wir es nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass er auch weiß, was er an Schalke hat und dass er da eben auch nochmal zur alter Stärke zurückgefunden hat bei diesem Verein. Mhm. Und deswegen wäre es schön, wenn er da auch nahtlos so weiter dran anknüpfen könnte.
Ganz genau. In der Mannschaft, die ja der sportlich verantwortliche Frank Baumann fit für den Aufstieg gemacht hat. Jetzt muss er natürlich sie auch bundesligatauglich machen durch noch ein paar Neuzugänge. Einiges ist ja im Winter, wir haben es gesagt, schon passiert. Aber ein bisschen muss natürlich noch passieren, aber mit einem kleinen Problem. Denn Schalke hat natürlich Finanzverbindlichkeiten. 150 Millionen, man hat zwar durch eine Anleihe 90 Millionen jetzt eingenommen, wird steigende TV-Gelder natürlich auch haben und hat einen Sponsor, vor allen Dingen fix für die nächsten 3 Jahre, ganz wichtig, aber eben auch Auflagen für die Lizenz gekriegt. Sie müssen mehr einnehmen, als sie ausgeben. Ich glaube, 2 Millionen sollte die Differenz auf der positiven Seite sein. Wie schwer ist das als Hypothek jetzt, um einen bundesligatauglichen Kader hinzukriegen?
Das ist eine große Herausforderung. Die Finanzen auf Schalke sind immer eine Herausforderung die vergangenen Jahre gewesen. Vor allem auch durch den Abstieg in die zweite Liga deutlich weniger TV-Gelder. Das sind natürlich alles Einnahmen, die man eigentlich einkalkuliert hat und die man dann eben nicht mehr hatte. Durch die Corona-Pandemie ist das Ganze noch einmal schlimmer geworden, weil natürlich dann auch die Verbindlichkeiten oder das Loch dann auf einmal größer geworden ist, weil es eben diese Zuschauereinnahmen nicht gegeben hat. Schalke und die Zuschauer sind eine sichere Bank, also die Arena ist immer ausverkauft, da kann man auf jeden Fall schon drauf zählen, was reinkommt. Ich finde super, dass die Bäumer Group sich bekannt hat, die Bäumer Group aus Beckum mit Betriebsratsvorsitzenden, die Dortmund-Fans sind, dass diese Firma gesagt hat, wir setzen auf Schalke 04. Das erfüllt mich auf jeden Fall auch mit großer Freude, weil das eben ja so ein Hidden Champion ist, wie Matthias Tillmann gesagt hat und eben auch so ein bisschen ja Lokalkolorit reinbringt und eben auch Lokalpatriotismus und trotzdem eine Weltfirma, also wirklich weltweit aktiv. Mhm. Das ist schon ganz gut und da werden auf jeden Fall auch glücklicherweise einige Millionen dazukommen in der ersten Liga als Hauptsponsor. Das wird auf jeden Fall sicher sein. Aber diese Rechenspiele, wie viel kann ich eingeben, wie viel kann ich ausgeben, die wird es immer geben. Und deswegen vielleicht nochmal anknüpfend an das, was wir vorhin besprochen haben. Wenn man sich eben von Spielern trennen muss, die noch Vertrag haben, wird es dann auch da die Möglichkeit geben, eine gute Ablösesumme zu bekommen. Und das wird so eine Mischung sein aus, wie gesagt, das Grundgerüst halten und möglicherweise eben von einzelnen Spielern sich trennen müssen, aber mit einer guten Ablösesumme, um gleichzeitig wieder ein bisschen Spiel zu haben und nachlegen zu können.
Aber ist es dann möglich, unter der Voraussetzung erstmal wirklich besser zu werden oder geht es erstmal darum, zumindest nicht schlechter zu werden?
Also Heidenheim hat auch mit bescheidenen Mitteln es geschafft, sich in der ersten Liga zu halten oder ne, sich da in gewisser Form zu etablieren. Also diese Möglichkeiten gibt es immer. Geld allein wird es jetzt nicht regeln, aber es ist ein Spagat. Es ist natürlich eine große Herausforderung, ist ja auch klar, weil sicherlich ja auch in der ersten Liga grundsätzlich mehr Geld verdient wird als in der zweiten Liga, was auch die Gehälter betrifft und so. Also das wird sicherlich eine sehr große Herausforderung sein für Christina Rühl-Hamers und ihr Team. Aber ich habe da vollstes Vertrauen tatsächlich, muss ich sagen, weil man hat so viel schon erlebt. Die Leute haben wirklich auf Deutsch gesagt, so viel Scheiße schon gefressen und haben einfach so viel schon erlebt mit diesem Verein. Von der Champions League, vom Champions League Halbfinale bis hin fast in die dritte Liga. Und ich glaube, dass dieses Zutrauen und dieses Nicht-Nervös-Werden auch genau daher rührt. Man hat alles schon erlebt und kann mit allem irgendwie umgehen und weiß einfach, dass am Ende dieser Verein so groß ist und sich da nicht unterkriegen lässt.
Welcher Spieler darf auf keinen Fall gehen? Und bei wem würdest du sagen, ja, bringt Geld, hat Marktwert, wäre vielleicht noch zu verkraften, um eben dann diese Vorgaben zu erfüllen?
Der Name ist schon gefallen. Also Sufyan El-Fawzi hat auf jeden Fall einige Angebote auf dem Tisch und ich glaube, dass er da den nächsten Schritt machen wird. Wie gesagt, eine unglaublich starke Spielzeit gemacht und da wird sicherlich die Möglichkeit geben, dass man ein gutes Angebot vielleicht nicht ausschlagen kann. Auch wenn ich mir natürlich vorstellen kann, dass Schalke sich bemüht, ihn irgendwie zu halten. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, da kann man noch ein bisschen Ablösegeld mitnehmen. Ansonsten will man auf keinen Fall natürlich verlieren oder abgeben darf. Ich bleib dabei, Loris Karius, Edin Dzeko, aber auch, ich finde auch einen Ron Schallenberg, der einfach so viel an Spiel des Gegners kaputt macht, der so eine sichere Bank im Mittelfeld ist, das würde ich mir auch wünschen, dass man ihn hält. Und Kenan Karaman, wir haben über ihn gesprochen, also ich kann mir das schon vorstellen, wer so in der zweiten Liga vorangegangen ist und eben nach diesen beiden harten Spielzeiten sich jetzt so weiterentwickelt hat und da auch zu Recht weiter die Kapitänsbinde trägt, dass man ihm das auch zutraut in der ersten Liga.
Mertcan Ayhan natürlich auch jemand, der sicherlich Begehrlichkeiten weckt. Musa Süller, der war ja letztes Jahr schon fast weg. Also auch der könnte natürlich dann noch Angebote kriegen. Wenn wir auf die Gesamtlage gucken, ist Schalke bereit für die Bundesliga? Oder kommt dieser Aufstieg, das wurde ja auch in dieser Saison schon mehrfach diskutiert, vielleicht sogar zu früh? Gibt es das überhaupt?
Einen muss ich noch ergänzen. Also Oshish, der Wintertransfer, der Vertrag läuft ja jetzt auch aus. Das wäre natürlich wirklich Weltklasse. Also Njai und Oshish, wirklich unfassbar starke Transfers im Winter, wenn es dann so weitergeht. Also zur Frage, kommt der Aufstieg zu früh? Ich glaube, viele Fußballer würden vielleicht sagen, ja, könnte ein bisschen zu früh kommen. Ich sage auf jeden Fall nicht, weil das Finanzielle, dieser Background, die Verbindlichkeiten und das, was dieser Verein eben benötigt, da könnte man sich, glaube ich, auf Dauer noch eine weitere Spielzeit, zweite Liga oder noch mehr Abstiegskampf auf jeden Fall nicht leisten. Denn das TV-Geld, das bemisst sich ja nach den letzten 5 Jahren. Und je länger du in der zweiten Liga bist, umso länger wird es dauern, bis du diese Zweitliga-Jahre aus diesem 5-Jahres-Ranking wieder rausbekommst. Und deswegen, allein deswegen ist es wichtig, dass Schalke da wieder aufsteigt und sich einfach in der ersten Liga wieder etabliert und erstmal da natürlich kleinere Brötchen backt, ist auch klar. Und was viele Schalker freut, dass es endlich wieder die großen Derbys gibt, auf die wir so lange Zeit warten mussten.
Traust du den Schalkern zu, dass es länger dann auch tatsächlich in der ersten Liga bleibt als beim letzten Aufstieg 22? Da ging es ja dann sofort wieder runter.
Ich traue das Schalke zu. Also was soll ich auch anderes sagen? Ich traue natürlich Schalke zu, dass man das in der ersten Liga halten kann, weil man vielleicht auch mit dieser Blaupause 2022, 2023 nochmal daraus gelernt hat, was ist eigentlich damals schiefgelaufen. Aber damals hatten wir Frank Kramer als Trainer. Der kam neu zur neuen Saison, neu in der ersten Liga. Und wenn wir jetzt mit Miron Muslic weitermachen, er kennt einfach den Verein, hat eine ganz andere Ansprache und weiß eben, wo er anknüpfen kann und anknüpfen muss. Also ich glaube, man hat, was den Kader betrifft, den Trainer betrifft, da schon deutlich bessere Voraussetzungen als nach dem Aufstieg 2022, was es nicht einfach machen wird. Klar, es wird nicht einfach werden, aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzungen da schon deutlich besser sind als vor 4 Jahren.
Also Muslic nicht nur das Gesicht des Aufstiegs, sondern auch das Gesicht des kommenden Klassenerhalts.
Würde ich sofort unterschreiben, wenn du das so sagst, Malte. Fände ich auf jeden Fall gut. Also ich möchte jetzt nochmal einen Vergleich anführen zu Rudi Assauer. Auch eine sehr mutige Entscheidung, jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal Huub Stevens zu holen, 1996. Auch ein Trainer, den niemand auf dem Schirm hatte hier. Und sie, was danach passiert ist. Er ist der Jahrhunderttrainer bei Schalke geworden. Und die beiden, Rudi und Huub, hat auch dieses Familiäre ausgezeichnet, dieses Kumpelhafte, dieses typisch Schalkehafte. Und Miron Muslic passt da einfach perfekt rein, muss ich sagen, weil er gleichzeitig, wie ich vorhin gesagt hatte, diese Autorität ausstrahlt, klipp und klar adressiert, Klartext redet und gleichzeitig einfach so sympathisch ist, wirklich ein Typ ist, mit dem man abends zusammen an der Bar sitzen würde und sich einfach unterhalten würde bei einem Bier. Und das ist das, was Schalke über so viele Jahre wirklich gefehlt hat. Ein Trainer, der die Leute mitnimmt und elektrisiert und deswegen kann es aus meiner Sicht nur gut gehen, hoffentlich, und gut funktionieren. Und ich habe auch vor ein paar Jahren Thomas Reis sehr hinterher getrauert, weil er, finde ich, auch jemand war, der auch zu Schalke gepasst hat. Da ist man sehr schnell sehr nervös geworden nach wenigen Spieltagen. Das war dann auch schon im September 2023, als man sich von ihm getrennt hat. Da war die Saison 1-2 Monate alt. Und weil man damals noch gesagt hat, weil er das Ziel Aufstieg möglicherweise nicht schafft, und wo es dann hingegangen ist, das wissen wir auch. Also das wird Schalke auch nicht machen. Diesen Fehler, glaube ich, auch nach so kurzer Zeit von einem Trainer, von dem man eigentlich überzeugt ist, sich zu trennen, das wird auch nicht passieren.
Also die Bundesliga ist auf jeden Fall reif für Schalke und Schalke reifer für die Bundesliga als wahrscheinlich noch vor einigen Jahren. Das entnehme ich deinen Worten, Carsten. Vielen Dank, dass du da warst heute beim FIFA Pitch Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
FIFA Pitch, der Fußball-Podcast.